Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang.
Rise up, Redzi, und einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend oder jedem, der es nachts hört, wunderschöne gute Nacht. Und herzlich willkommen zur 181. Episode der Birdwatch. Ich bin's, euer Josh, wie immer montags am Start. Und wir dürfen einen der seltenen Victory Mondays feiern. Ja. Da, ich finde immer, wenn die Cardinals gewonnen haben, macht das sehr viel mehr Spaß, Podcast-Folgen. Nicht nur die eigene, klar, okay, die eigene höre ich jetzt nicht selber, aber da ich ja auch andere Podcasts über die Cardinals höre, denke ich mir immer, ja, das macht immer sehr viel mehr Spaß, Podcasts zu hören. Das heißt, ich hoffe, ihr alle, die ihr zuhört habt heute, wesentlich mehr Spaß bei der Folge als sonst, wenn ihr nicht sowieso schon immer das maximale Level an Spaß habt, so wie wir, ob Niederlage oder Sieg. Aber Victory Mondays sind da anders gestrickt. Mit wir meine ich natürlich, wie immer, die alte Crew, mit der wir das jetzt knapp 3 Jahre, wir haben bald 3-jähriges, Jungs, machen. Und in dem Sinne erstmal, wunderschönen guten Abend, Podcast-Papi, Hallöchen.
Moin, moin.
Was macht die Gesundheit? Geht's dir besser?
Ja, mittlerweile huste ich weniger.
Hast du aber immer noch dasselbe Gesicht?
Ja gut, da habe ich auch noch keine Medikamente gegen gefunden.
Ja, da, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück auf der Reise. Und Lukas, dir natürlich auch einen wunderschönen guten Abend.
Ja, einen wunderschönen euch auch. Vielen Dank.
Fragst du dich jetzt auch schon, wie ich dich unter den Bus werfe oder hast du Angst?
Nö, glaube, ich kann mich gerade noch aufrecht halten und du schubst mich dann versehentlich hinter den Bus.
Nein, für dich habe ich tatsächlich heute nichts, du kommst gut weg. Ich meine, wie du aussiehst, bist du eh schon gepeinigt genug, von daher red ich mal nicht nach. So, und in dem Sinne, wie war euer Wochenende, Leute? Habt ihr was genossen?
Hast du schon heute in den Spiegel geguckt oder sind alle abmontiert?
Oder sind alle abgefallen, weil ansonsten zerbricht das hier alles. 7 Jahre, 21 Jahre schlecht, weißt du ja, worauf ich hinaus will, wa? Wie waren eure Wochenenden?
Ja, war schick, war gut.
Ja.
Victory Monday zweimal heute.
Ja, du sagst es, Victory Monday. Und Lukas, lass uns einfach direkt mit der Folge einsteigen. Bei Community, es ist ja Bye-Week nächste Woche. Und deswegen, ich glaube, wir können es euch einfach hier ankündigen, sagen. Wir werden eine Special-Folge aufnehmen. Die wird am Donnerstag publiziert. De facto aber werden wir die heute direkt im Anschluss an die Aufnahme der hier Review-Folge, aufnehmen und dann halt eben erst Donnerstag publishen, einfach weil wir uns gesagt haben, wir hätten auch gerne mal 10 Tage für uns, 10 Tage für unsere Partner, 10 Tage für unsere Gesichter, ja, damit auch Dennis nicht ausgeschlossen wird von der Moderation und dass wir einfach ein bisschen Zeit haben für uns, ein bisschen abschalten können, aber deswegen vorproduzieren wir die Folge heute und deswegen müssen wir heute auch ein bisschen aufs Gas treten, damit wir die Preview-Folge, und ihr kennt uns ja, wenn wir sagen, wir machen 45 Minuten, artet das Ganze eh wieder in der Stunde 30 aus. Also von daher sind wir doch heute mal so ambitioniert und drücken ein bisschen aus Gas. Und Lukas, ich glaube, wir sollten es zur Regel werden lassen, dass wir einfach alle auf Niederlage tippen. Und dann scheint es ja doch irgendwie zu funktionieren, oder?
Ja, absolut. Das wäre ja der absolute Traum. Vor allem das Lustige ist ja, wir haben ja gestern vorm Spiel noch telefoniert. Und ich weiß gar nicht, woher diese Euphorie bei mir plötzlich kam. Aber ich habe ja gesagt, wir gewinnen zu dir dann noch. Und dass es dann wirklich so kam, geil, hat mich sehr gefreut.
Ja, definitiv. Dennis, du warst ja bei der Podcast-Folge letzten Donnerstag nicht mit dabei, aber was wäre denn deine Einschätzung gewesen und bist du überrascht vom Ergebnis?
Ja, also ich hätte auch auf Niederlage getippt, so ist es nicht. Die Vorzeichen waren halt, starke Defense, starker Pass-Rush gegen nicht so starke O-Line, gegen Quarterback, der irgendwie noch nicht so hundertprozentig in Form ist. Hätte für mich in der Summe Niederlage ergeben und bin überrascht, dass das Spiel doch relativ deutlich gewonnen wurde, auch wenn es jetzt nur 2 Touchdowns Unterschied sind, aber ich sag mal, der letzte Touchdown der Steelers war ja dann auch mehr oder weniger Garbage Time. Von daher doch überraschend deutlich gewonnen. Also nicht irgendwie jetzt so mit Hängen und Würgen, Vorsprung in die Zeit gerettet oder mit einem Field Goal kurz vor Ende das Ding noch gedreht, sondern relativ deutlich von Anfang bis Ende, ja, das Spiel geführt.
Ja, ich glaube, nachdem wir im zweiten Viertel 10-3 geführt haben, haben wir auch nicht mehr zurückgesehen. Und das war etwas, was wir diese Saison noch nicht begrüßen durften. Ja, das war etwas, was auch, dass wir das Spiel bis ins vierte Viertel durchgezogen haben, hinten raus, hatten wir diese Saison noch nicht häufig sehen dürfen. War auch eine, sage ich mal, sehr willkommene Abwechslung, wenn man so möchte. Aber nicht nur der Sieg der Cardinals war ja skurril, sondern auch das Spiel an sich. Weil das Spiel startete blühender Sonnenschein. Ein Frühling in Pittsburgh. So. Und endete im Monsun. Also da war ja, wie viel Delay hatten wir in dem Spiel insgesamt? Also ich meine, aus der Halbzeit heraus gab es ja die erste Viertelstunde Delay. Oder wie viel Delay war es insgesamt? Viertelstunde, 20 Minuten oder sowas. Ne? Ich meine, da war nicht so viel Delay mit drin.
Richtig, genau.
Na? Und dann hatten wir ja Mitte drittes Viertel, mit 6 irgendwas auf der Uhr im dritten Viertel oder sowas.
7:18.
Da gab es dann, Dankeschön, da gab es ja dann die etwas längere Pause. Und die war, was weiß ich, jedenfalls haben wir uns gefühlt den Kickoff der zweiten Hälfte mit dem Kickoff der Late Window Games geteilt. Es war auf jeden Fall recht lustig und war auch, glaube ich, das längste Cardinals-Spiel seit 1969 oder was war der Stat? Ich habe es nicht mehr ganz vor Augen. Aber
ich
auf jeden Fall.
Ich suche den nochmal raus.
Ist von Mark Dalton der Stat, Lukas. Kannst du schauen. Ja, also war auf jeden Fall ein sehr, sehr langes Spiel, sehr, sehr lange Kost. Aber wie du gesagt hast, Dennis, ich fand dadurch, dass wir wirklich die ganze Zeit in Führung waren, hatte ich auch nicht, ich will nicht sagen, kein Kammerflimmern, aber das Nervositätslevel war zumindest niedriger, als wie wenn wir weit zurückgelegen hätten.
Ja, das hätte ich auch so nicht gehabt. Also ich bin bei Cardinals Spielen in diesem Jahr weder nervös, noch habe ich Kammerflimmern, noch irgendwas anderes. Wenn wir verlieren, verlieren wir halt. Und wenn man gewinnt, dann ist es auch okay. Aber ich habe heute zwischendurch mal gelesen, wo einige Steelers-Fans der Meinung waren, ja, mit diesen ganzen Regenunterbrechungen wären die nicht gewesen, dann hätten wir locker gewonnen. Jungs, die Cardinals mussten auch in der Kabine bleiben. Die durften nicht weiterspielen während der Pause.
Wie nicht? Nee.
Also,
es war nicht 11-0?
Du meinst, wie wir die Touchdowns geschafft haben. Hör doch mal.
Okay.
Ja, aber das Argument, die Cardinals haben nur gewonnen wegen den Regenpausen, finde ich ein bisschen sehr weit hergeholt.
Ja, ist es auch. Ich meine, jedes Team musste unter denselben Bedingungen spielen. Jedes Team hat auf denselben Rasen gespielt. Jedes Team hat denselben Ball angefasst. Also von daher, es ist, glaube ich, wie Kyle auch in dem Postgame-Interview gesagt hat, du darfst dich halt von sowas einfach nicht beeinflussen lassen. Und wenn du dich von sowas beeinflussen lässt, dann liegt das nicht an den Umständen oder an den Einflüssen, sondern an dir. Und insofern kannst du schlecht aufs Wetter schieben, sondern musst ja dann da vielmehr die Schuld bei dir selbst suchen. Und ich fand aber auch, wenn wir gerade bei dem Wetter sind, zum Beispiel der erste Drive der Arizona Cardinals, und wir hatten ja zuerst den Ball, nee, die Pittsburgh Steelers hatten zuerst den Ball nach der einen Pause, aber die Cardinals hatten ja dann auch den ersten Drive danach. In dem ersten Drive der Cardinals nach der langen Pause hatten wir direkt 2 Fumble. Ja, da war der eine Fumble dabei, wo die Übergabe nicht ganz sauber lief, weil Kyler gestolpert ist über das Bein von, ich halte Frohold, meine ich, war's. Und der zweite Fumble war beim Handoff zu Rondale Moore, wo er sich gedacht hat, warum soll ich das Ding in die Tasche packen? Das kann ich ja auch rumlümpeln hier wie ein Ei. Und ich fand, daraus konntest du schon ableiten, so ein Stück weit. Es ist schwierig, auch als Spieler, dich auf Betriebstemperatur zu halten, gerade mit so langen Pausen und unter solchen Witterungen und unter solchen Umständen. Aber nach den 2 Fumblen war das auch wieder abgestellt, das Thema. Und man hatte das Gefühl, die Cardinals haben tatsächlich die Möglichkeit, auch zu einem Rhythmus bis ins vierte Viertel reinzufinden. Und ja, ich meine, wie gesagt, du hast unter denselben Verhältnissen gespielt, wie das gegnerische Team auch. Also klar, aus der Fanbrille kannst du das vielleicht sagen, aber ich glaube, niemand von den Pittsburghs, die das selber würde da hingehen und sagen, ja, nee, hier das, mit den Pausen, das war doof.
Ja, ja, das nächste, was die Cardinals in die zugegebenermaßen wirklich in die Karten gespielt hat, aber was nicht ausschlaggebend war, war, dass TJ Watt halt raus musste. Wurde auch von einigen, wenn sie nicht auf Wetter geschimpft haben, als Entschuldigung genommen, warum man verloren hat. Das war zugegebenermaßen vielleicht ein Faktor, der die Cardinals wirklich in die Karten gespielt hat am Ende. Aber auch bis dahin, wo er gespielt hat, haben sie ja schon geführt. Also es ist ja nicht so, dass sie die Touchdowns erst dann gemacht haben, als er raus war.
Ja.
Ganz kurz, ich habe nur den Stat gefunden, dass es seit Woche 1 in 2018, also der 9.9.2018, das längste Spiel der NFL war. Das Spiel gestern ging 4 Stunden und 18 Minuten. Mhm. Das längste Spiel der NFL war Tennessee at Miami, 7 Stunden, 8 Minuten.
Ja, das waren diese ganzen Gewitterdinger damals.
Genau, diese ganzen Gewitterdinger. Aber um auf deine Aussage zurückzukommen, Dennis, ich finde dabei der Vergleich oder diese Aussage hinkt halt auch einfach, weil TJ Watt am Anfang ja gegen unsere O-Line kein Durchkommen gefunden hat, beziehungsweise er hat ja einen halben Sack zugesprochen bekommen. Aber TJ Watt musste ja auch erst im Ende dritten Quarter raus. Also wenn, dann musste man überhaupt ein Quarter ohne ihn spielen. Und in den anderen drei Quartern hat er ja, sag ich jetzt mal, nicht so produziert wie bisher. In
ja, mir brauchst du das nicht erklären. Also ich sehe es ja genauso wie du. Aber ich finde es halt immer witzig, wie Fans von Mannschaften, die sich eigentlich hätten überlegen sein sollen, und das hätten die Steelers normalerweise sein sollen, hinterher Ausflüchte finden, warum man verloren hat. Ich ja, zitiere da, maybe we are just fucking better. Zumindest in diesem einen Spiel.
Genau. Ja. Aber nee, ich wollte damit nur deine Aussage untermauern.
Ja. Ja, ich meine, TJ Watt war ja nicht die einzige Verletzung, die die Pittsburgh Steelers gestern geplagt hat. Und der Mann war ja wirklich, hatte ja teilweise wirklich Schmerzen, das hast du ja gesehen, auch an der Sideline. Aber ich meine, wie Trey McBride gesagt hat, welcher Spieler ist im November 100 oder Dezember 100%ig fit? Niemand. Kenny Pickett hat sich ja auch verletzt. Da gab es ja den QB-Wechsel mit zwischen Kenny Pickett und dann eben auch mit Trubisky. Kenny Pickett hat ja auch direkt die Schiene angelegt bekommen. Der hat direkt die Klamotten ausgezogen und war out. Oder zumindest nach der Halbzeit stand er dann da in Schiene und Zivilkleidung. Von daher ist natürlich auch immer schwierig, wenn du in-game so einen Quarterback-Wechsel vornehmen musst, aber mal das Ganze außen vor gelassen. Es heißt Next Man Up Mentality. Also man kann natürlich viele Ausflüchte finden und wir, glaube ich, mit 10 Niederlagen geraten gegebenenfalls schneller mal in Versuchung, irgendwie Ausflüchte für irgendwas zu finden. Aber am Ende des Tages, das Team war einfach an dem Tag besser und ja, Schlussende aus.
Das Schöne ist ja, Josh, wir haben am Donnerstag drüber gesprochen. Was für Arizona Cardinals sehen wir? Sehen wir vielleicht mal die Cardinals, wo auf beiden Seiten alles oder vieles, das häufigste funktioniert und das Spiel endlich mal konsequent durchgespielt wird? Wir haben es so schön Complementary Football genannt, wie es halt auch so ist. Und es hat geklappt. Also über weite Strecken sahen die Arizona Cardinals gestern richtig gut aus. Und du hattest ja auch nicht die Sorge, auch nach diesen ganzen Delays etc. pp., ab einem gewissen Modus war die Cruise Control an und dann ist man einfach nur durch dieses Spiel durchgecruised und sogar zwar ganz entspannt.
Da hatte ja, bevor wir, sorry.
Alles gut, da hatte ich nicht die Sorge, oh, jetzt tun die uns nochmal richtig weh, die Steelers.
Ja, warte, bevor wir auf den Punkt tiefer eingehen, ich glaube, Dennis wollte noch was zum Wechsel zu Trubisky sagen.
Ja, genau. Trubisky ist jetzt ja auch kein ganz unerfahrener Spieler, den du da reingeworfen hast. Unterm Strich hat er, glaube ich, sogar mehr Erfahrung als Kenny Pickett. Aber da würde ich mich jetzt nicht drauf festlegen.
Ja, es waren 58 Starts bis gestern. Ja. Also ja.
Und ich meine, auch qualitätsmäßig ist zwischen den beiden jetzt kein so großer Unterschied, dass du sagen kannst, das hat jetzt also sag mal so, wenn du Kyler Murray rausnimmst und Clayton Tune reinschmeißen musst, dann weißt du, dass es ein Qualitätsunterschied ist. Weil mit Trubisky und Kenny Pickett sehe ich den jetzt nicht so gravierend auseinander, dass man sagen kann, das war jetzt die enorme Schwächung. Natürlich ist es für den Quarterback blöd, wenn du kalt ins Spiel reinkommst, aber in der Situation, wo er reingekommen ist, musste er noch nicht mal groß was machen. Das war ja einfach eine Go-and-Goal-Situation, wo gelaufen wurde.
Ja, definitiv. Vor allem oder zumal das Passspiel der Pittsburgh Steelers geringer ausgefallen ist als das Laufspiel. Auch weil das Laufspiel einfach prominent bei denen ist, ganz klar. Pittsburgh immer schon Run-Heavy-Franchise gewesen und auch gestern 31 Carries für 130 Yards. Während du, ich glaube, du hattest 27 Passversuche, summa summarum. 27 Passversuche gegenüber 31 Rushing-Versuchen. Und das, obwohl du ja über den Großteil des Spiels zurückgelegen hast. Ne? Ich meine, du sagst ja auch immer so floskelmäßig, klar, du darfst das Laufspiel nicht aus den Augen verlieren, auch wenn du 2 Possessions hinten liegst. Natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt. Aber trotzdem, es sind jetzt keine Quarterbacks, wir hatten es in der Folge letzte Woche Donnerstag, glaube ich, genannt, Killer, ja, die dich komplett zerpflücken. Und es sind halt beides mehr Ich möchte sie nicht Durchschnitt nennen, weil Durchschnitt wird dem nicht gerecht, was einem Durchschnittsquarterback in der NFL gerecht wird, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Um an der Stelle aber wieder so ein bisschen den Faden zu dir zu finden, Lukas, zu dem, was du gesagt hast, es war ja, und darüber wollte ich ansetzen, es war ja einer der Keys to Victory, die wir letzte Woche definiert hatten. Es war zu versuchen, unabhängig davon, was du in der Spielpraxis wieder umsetzen musst, diesen Complementary Football-Teil zu etablieren. Und das ist herausgestochen gestern. Das war richtig, richtig schön. Ich glaube, es gab nicht eine Possession, wo uns die Defense nicht in die, oder wir haben nicht einmal, andersrum, wir haben nicht eine Scoring-Possession gehabt, außer das Field Goal am Anfang, das nicht aus einer guten Feldposition resultiert ist, die wir entweder von der Defense bekommen haben oder aus dem Turnover von der Defense bekommen haben oder aber von Special Teams.
Naja, das 99-Yard-Drive ist ja per se erstmal keine gute Feldposition.
Ja, aber deswegen habe ich Turnover mit eingeschlossen. Und das war ja ein Turnover und Downs.
Richtig.
Ja. Aber ja, also Dennis, du sprichst es schon an, es war dieser 99-Yard-Drive, nachdem die Cardinals nicht mehr zurückgeschaut haben. Und ich fand, der Drive, der war so beeindruckend. Wirklich so beeindruckend. Du hast am Anfang, korrigiert mich, ich falsch liege, aber gerade im ersten Viertel hat sie schon wieder das Gefühl, ja, da stimmt schon wieder die Justierung nicht, Connor läuft nicht wirklich effektiv, Passspiel, dazu kommen wir gleich auch noch, ist auch noch nicht ganz installiert. Und dann hauen die da diesen 99-Yard-Drive raus. Wie viel Uhr haben wir damit von der Zeit genommen? In 4:36 war das. Also es war zum Ende des kurz vor der Halbzeit, war der letzte Drive vor der Halbzeit. Und wie gesagt, du hast diese Possession durch den Turnover und Downs bekommen an der eigenen 1-Yard-Linie, was ja eigentlich, sage ich mal, im besten Fall Touchdown Pittsburgh gewesen wäre. Aber das war einfach so mit dem Momentum-Shift des Spiels, oder?
Ohne Frage. Die Defense haut da den Stop rein. Mega gut gemacht auch an der Stelle. Das war ganz, ganz huge, das Play, wie man ja so schön im Englischen sagt. Und danach war so von der Offense so, als hätten die sich geschworen, ey, wenn die Defense das jetzt steht, dann müssen wir da richtig einen raushauen. Und ja, dann hast du das mal eben gesehen. Und was ja auch so schön ist, du hast gerade gesagt, es waren 4:36, aber du hattest trotzdem nicht das Gefühl, dass die extrem gestresst waren, sondern man hat sich Zeit genommen. Man hat sich Zeit genommen, selber in den Rhythmus zu kommen, sonst hättest du diese, es sind ja am Ende sogar 109 Yards, die man gewonnen hat, durch die Strafe, die eine. Also, du hast halt gesehen, okay, das System, was da etabliert wird, funktioniert einfach, weil man sich die Zeit genommen hat, in Rhythm kam und dann mit diesen 15 Plays 99 Yards das Feld runtermarschiert ist und sich die 7 Punkte gesnackt hat.
Was mich an der Stelle vorab gewundert hat, warum die Steelers, das war ja zu dem Zeitpunkt stand es ja 3-3, warum die jetzt unbedingt den Touchdown forcieren wollen, warum sie nicht das Field Goal mitnehmen und erstmal mit 6-3 in Führung gehen. Gerade mit der Voraussicht, dass die Cardinals Offense vorher auch nicht so geklickt hat und man eigentlich selbst eine gute Defense vorzuweisen hat. Und dann habe ich mir gedacht, andererseits, es spricht genau das dafür, auch diesen Fourth Down zu versuchen, weil unter normalen Voraussetzungen, wie die Cardinals die letzten Wochen gespielt haben, hätte ich als Steelers Entscheidungsträger wahrscheinlich auch gesagt, wisst ihr was, wenn wir das Ding nicht reinmachen, müssen die Cardinals von der eigenen 1-Yard-Linie starten. Den Ball kriegen wir in den nächsten 3 Spielzügen noch wieder an und dürfen dann von der Mittellinie aus, vom Punt aus starten oder sowas. Also als Steelers-Coach hätte ich wahrscheinlich, erst habe ich mich gefragt, warum nimmst du die 3 Punkte nicht mit? Und danach habe ich mir gedacht, naja, wahrscheinlich hätte ich genauso entschieden, weil die Cardinals Offense nicht dafür prädestiniert war, diesen 99-Yard-Drive auch durchzuziehen.
Und du hättest ja nicht mal gewusst, ob du den nach den 3 Versuchen zurückbekommen hättest, weil Kyler vielleicht eine doofe Entscheidung trifft oder weil sonst was passiert oder weil wir den Ball wegpanten müssen. Und dann ist die Field Position ja einfach eine mega gute für die. Also ich verstehe den Gedankengang, den die Steelers da hatten auch. Und mich hat dieser 99-Yard-Drive auch total überrascht, sage ich ganz offen und ehrlich.
Ja, der kam wirklich, wie gesagt, oder für mich auch gefühlt aus dem Nichts, wenn du so willst. Weil du hast an die Leistung quasi von dem LA-Game angeknüpft, mit dem Beginn in Pittsburgh. Und also damit hast du halt wirklich nicht gerechnet. Dass das wirklich Schöne aber und das wirklich, was ich glaube, das war wirklich deswegen auch so eine Art identitätsfindendes Spiel, summa summarum, um nicht die Pointe vorwegzunehmen. Du hast, obwohl du nur 4:30 auf der Uhr hattest, 99 Yards zu gehen, du hattest zwar alle drei Timeouts und bis dahin war dein Laufspiel aber nicht so potent, hat Drew Petzing gesagt, I don't give a fuck, ich laufe das Ding trotzdem, überhaupt kein Problem. Du bist halt von dem Lauf nicht weggegangen. Und dieses eine, also diese eine Conversion zu einem neuen First Down ist dabei hängen geblieben. Du hattest 1. und 10 an der Arizona 29, Connor for no gain. Dann 2. und 10, obviously, Connor, 4 Yards, heißt 3. und 6. Und dann 3. und 6, jede Defense, ja okay, komm, weißt du was, hier jede NFL-Offense passt den Ball. Hell nah. Auf einmal läuft hier Michael Carter für 19 Yards da einfach straight durch die Mitte. Vor allem durch die Mitte ging vorher überhaupt nichts. Und das muss man, dazu kommen wir nachher auch noch. Ich fand, teilweise hat Drew Petzing tatsächlich es geschafft, Adjustments vorzunehmen, aber dazu gleich noch. Dass du auch bei einem 3. und 6 dann in so einer Situation, also was heißt Crunchtime, aber das ist ein Momentum-Changer an der Stelle, ja? Mit was war es noch auf der Uhr? Ich glaube, 3 irgendwas müssen es ja dann noch gewesen sein auf der Uhr. Da nochmal ein Laufcall zeigt halt einfach, dass du so oder so nicht immer direkt von dem Lauf, sag ich mal, abschrecken darfst. Ja, du darfst davon nicht zurücktreten, nur weil es mal einen Drive lang nicht funktioniert hat oder sowas. Du musst den konsequent durchziehen, damit du dich in genau solche Situationen packst. Und was soll ich dir sagen? Das Ergebnis von den 3 Läufen, das Ergebnis von diesen Läufen hat darin resultiert, dass Trey McBride den Drive daraufhin dominiert hat. Das war der Trey McBride Drive, wenn du so möchtest, mit dem Running Back Committee. Aber das war der Trey McBride Drive.
Ja. Ich möchte aber dazu noch ergänzen, so geil der Lauf von Michael Carter auch gewesen ist, da war schon eine gehörige Portion Glück mit bei. Ne? Die haben ihn eigentlich schon gehabt und haben ihn dann aber wieder laufen lassen. Also
ja.
Bei einem vernünftigen Tackle wäre das Ding bei 4 und 3 gelandet und nicht bei den 19 Yards, die er erlaufen hat. Also er hat sich da auch gut freigemacht, aber.
Wie geht das jetzt nochmal mit dem Hasen und dem Hund? Hätte der Hund nicht gekackt, hätte er den Hasen gefangen oder
ja, so? Hätte der Hund nicht geschissen, hätte er einen Hasen gefangen.
Ist schon richtig. Aber ich will damit nur sagen, dass das jetzt nicht einfach nur so ein Lauf war, den er wie ein heißes Messer durch die Butter gelaufen ist, sondern er hat schon das Glück gehabt, dass sie das Tackle nicht vernünftig gesetzt haben und er sich da rausdrehen konnte.
Die Frage ist ja aber, warum? Und wenn, ich meine, du wirst nie eine vernünftige Antwort bekommen, aber es könnte ja auch sein, dass du gedacht hättest, okay, das wird ein Play-Action-Spielpass und dann hast du den Linebacker auf dem falschen Fuß erwischt. Dass er den Deckel nicht vernünftig setzen konnte, kann ja auch sein.
Ja, in der Wiederholung sah es nicht so aus, sondern.
Ich habe mir die Wiederholung nicht angeguckt, das war jetzt nur ein Gedanke.
Ja.
Aber ich weiß, worauf die hinaus
willst. Ja. Also es war schon, also die Wiederholung war ja auch direkt nach dem Play, gestern Abend. Also für mich sah es so aus, als ob er in dem Sekunde eine Mischung zwischen gut reagiert und Glück gehabt. Er hat auf das Tackle gut reagiert und ist rausgekommen, ja. Aber hätte der, ich weiß gar nicht, wer es war von den Steelers, ob es ein Linebacker war oder ob es ein anderer war, hätte der ihn besser zu fassen bekommen, dann wäre der Lauf nach 3 Yards auch beendet gewesen.
Ja, hätte Fahrradkette. Lukas?
Ich habe das Play gerade offen und ja. Wir hatten bei Beginn des Laufs von Michael Carter hatten wir 2:05 auf der Uhr und ja, wie Dennis schon gesagt hat, ja, der eine Steelers-Receiver, der eine Steelers-Defender hat ihn quasi schon, lässt ihn dann aber laufen und ich muss sagen, mir hat sehr gut gefallen, wie er danach seinen Turbo angeschmissen hat und da durchgerusht ist, also da hatten sie schon noch ein bisschen, ja, Angst, würde ich sagen, weil so viele Defender waren in seiner Nähe dann ja gerade auch nicht mehr, ne? Gut, er war dann ja in einem, so einem kleinen Bündel, sag ich mal, mit drei Verteidigern der Steelers, aber nur mal so, der hat gerade die halbe Defense-Line da vorne ausgetanzt, also der hat da schon ganz gut gezeigt, dass er für uns ein echt gut und wichtiger Running Back sein kann, vor allem, wir haben gerade eben kurz das erste Quarter beleuchtet, nach der Verletzung von Emerald Mercado gestern Abend.
Ja, und das war auf jeden Fall ein schlimmer Hit, also ich glaube, der hat auch ganz kurz Sterne gesehen. Aber das zeigt, wie du gerade sagst, also Kader hat Limited Snaps bekommen, natürlich. Wahrscheinlich dann einfach die Mercado sonst gesehen hätte. Aber Michael Carter hatte 4 Carries für 25 Yards. jeder darf sich den Average im Kopf ausrechnen. Ja, also ohne Taschenrechner bitte.
6,3.
Aber na, das zeigt halt auch einfach, dass du auch, oder es ist einfach, was heißt das zeigt, aber es ist halt A, einfach schön gesehen zu haben, dass du auch in solchen Situationen, wo es eng mit der Zeit ist, nicht von dem Lauf zurückschreckst, dass du nicht von dem Lauf zurückschreckst, auch wenn da die Drives davor eventuell nicht so gut funktioniert hat und es die Situation konventionell gesehen gegebenenfalls nicht zulässt, ja, einfach weil du mal ein Element der Überraschung mit einbauen möchtest. Und manchmal funktioniert's, klar, häufig genug funktioniert's auch nicht, aber dann kannst du zumindest sagen, du hast es versucht und wiederum gibt's Beispiele, wo es funktioniert. Also von daher, das Laufspiel zu etablieren, hatte viele, sage ich mal, Vorteile auch am Ende des Tages heraus, weil das hat das Passspiel geöffnet, wie gesagt, danach, vor allem auch auf Trey McBride. Aber ja, alles in allem war das einfach ein Drive, der gerade durch diesen Michael Carter-Lauf ja einfach ein Leben, sage ich mal, also dem Spiel Leben gegeben hat, insgesamt. Und ja, wir hatten, lass uns ganz kurz über die Receiver allgemein sprechen, Leute, weil das war auf jeden Fall ein Thema, ich habe es gesehen in der WhatsApp-Gruppe, generell, also in der Community ist es ein Thema, das rumfliegt. Wir haben letzte Woche nochmal Shoutout und liebe Grüße an Tim. Tim, wenn du die Folge hörst, herzlich willkommen zurück. Wir hatten auch das Statement von Tim besprochen, Lukas. Die Receiving-Nummern der Arizona Cardinals, Spieler, die receiven können, dürfen, wie auch immer, sehen wie folgt aus. Trey McBride, 8 Receptions bei 9 Targets für 89 Yards. Das sind 11,1 pro Reception und der eine Target, der keine Reception war, war der Touchdown, der nicht gezählt hat, wo in dem Jahr noch Leute, ich weiß nicht, was der da nicht gesehen hat, aber ey, selbst alle Rules Analysts dieser Welt waren der Meinung, dass ja, war ein Touchdown, aber gut, da brauchen wir uns nicht drüber streiten. Worauf will ich hinaus? Der Receiver mit den zweitmeisten Yards ist ebenfalls kein Receiver, sondern ein Tight End. Das ist Elijah Higgins. Eine Reception, 21 Yards. Bei 2 Targets. Dann kommt der Wide Receiver, nämlich Greg Dortch. Eine Reception für 19 Yards bei 3 Targets. Und danach kommt wieder Geoff Swaim mit 2 Receptions auch bei 2 Targets für 10 Yards. Das heißt, die Top 4 Receiver der Arizona Cardinals gestern waren 3 Tight Ends oder inkludieren 3 Tight Ends. Wir hatten keine, aber auch wirklich absolut nada. Wir hatten 25 Yards Produktivität aus dem Wide Receiver Raum gestern.
Ja, Ronald Moore hatte ja ein bisschen Pech, dass sein Touchdown Catch halt wegen der Strafe halt nichts geworden ist. Sonst hätte er auch noch ein paar Yards auf der Uhr gehabt, aber generell ist es halt schon. Also gut, wie wenn es so läuft wie gestern, ist es gut, aber generell ist es eigentlich nicht so, dass du möchtest, dass deine Tight Ends die meisten Receiving Yards haben.
Das ist vollkommen richtig. Und du hast, das haben wir ja auch am Donnerstag beleuchtet, du hast ja das Problem, dass Michael Wilson leider nach wie vor verletzt ist, also an seiner Schulter laboriert und nicht fürs Spiel zur Verfügung stand. Und dir fehlt da einfach der eine Receiver, der eine gewisse Größe mitbringt. Du hast es ja gestern gesehen. Also ja, es gab auch, ich glaube, das war der Pass auf Rondell Moore, den er gedroppt hat, so einen langen Pass von Kyler. Also ja, es gab auch einfach ärgerliche Dinger, wo unseren Receivern das Glück fehlt. Ich glaube, das war auch so ein bisschen der Konsens, der in der WhatsApp-Gruppe war. Aber ja, da fragt man sich dann nachher, woran es gelegen hat. Der Ball von Kyler war super geworfen. Rondell Moore läuft die Route sauber. Weiß ich nicht, ob der Atem des Verteidigers im Nacken ihn hat nervös werden lassen, dass er den Ball droppt, aber eigentlich darf er den niemals droppen. Ich glaube, darüber müssen wir uns gar nicht unterhalten. Und Marquise Brown war gestern halt einfach, ja, tut mir leid, aber ob da jetzt Marquise Brown gestanden hätte oder ein anderer Wide Receiver, ich glaube, es hätte keinen Unterschied gemacht, weil er hat zwar 3 Targets bekommen, aber er hat keinen einzigen Ball gefangen. Also, gut.
Ja,
das spricht ja auch ganz klar dafür, was wir auch schon angesprochen hatten, dass ja, man sich mit der Zukunft für Marquise Brown in Arizona nochmal ganz ja, gewiss auseinandersetzen muss, dass man da nochmal ganz genau hinschauen sollte.
Zu der Zukunft von Marquise Brown, sage ich gleich was. Generell wollte ich erstmal Joshuas Statistik vom Wochenende reinwerfen, die er uns in die Gruppe geschickt hat. Das, wie viel waren es? Unter 20%, glaube ich, 18%, wo das ja, keine 18% zu Wide Receivern in Separation wirft. Na, da kann man ja von zwei Seiten betrachten, die Statistik. Entweder sieht er sie nicht oder sie laufen sich nicht frei. Und wenn du die Cardinals-Spiele siehst, ist ein Großteil, würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass die sich nicht entsprechend freilaufen. Und das hat man gestern auch wieder gesehen. Die Wide Receiver waren ja teilweise auch gar nicht anspielbar. Naja, und er kann halt nicht jedes Mal in eine 50-50-Situation reinwerfen, weil irgendwann hast du die Dinger dann auch mal intercepted. Und die einzigen, die momentan, oder der einzige, der es überragend momentan macht, ist halt Trey McBride. Und dann kriegt er entsprechend auch die Targets und die Yards. Und Hollywood Brown, also ich sehe nächstes Jahr nicht in Cardinals Rot. Also zumindest ist nicht, wenn er beim Gehalt entsprechende Abstriche macht. Aber als wenn er den Anspruch Nummer 1 Receiver zu sein und das Gehalt dafür haben möchte, die Leistung dafür bringt er nicht. Und deswegen würde ich sagen, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, indem du jetzt ihm einen teuren Vertrag gibst und hinterher keine Leistung bekommst.
Ihr kennt mich und damit meine ich jetzt sowohl Elfbade, Josh und Dennis, aber auch liebe Community, und ich bin ja der häufig zu sagen oder zu hören bekommt, der hier, du bist ja auch der Romantiker. Wenn ich es mir aussuchen könnte, natürlich wird er bleiben, aber mit den Zahlen, die jetzt er gerade bringt, sage selbst ich ja, dass er sowas von diskutabel ist in Arizona, weil für einen Nummer 1 Receiver, Joshua, du hast es schon gesagt, letzte Woche der Contested Highball, den er da fangen hätte können oder eher gesagt auch müssen, da geht er mit null Elan hin, tut mir leid. Und die andere Geschichte ist, ja, es gibt halt immer so Spiele, wo du Marquise Hollywood-Brown auch einfach nicht wahrnimmst, weil er gefühlt nicht auf dem Platz steht. Und das ist halt einfach, wie soll ich sagen, Kacke.
Du hast es ja, also gestern wurde diese Statistik über Joey Porter gebracht. Und ich glaube, viel weniger davon war einfach, wie gut Joey Porter gespielt hat, als ich glaube auch einfach viel weniger oder viel mehr, wie wenig Hollywood Brown momentan dazu in der Lage ist, Separation zu generieren. Dennis hat die Statistik aufgeführt. Weniger als 20% der Würfe, die Kyler wirft, sage ich mal, gehen an Receiver, die ja keine Separation haben. Oder die Separation haben, so rum. Weißt du, also über 80% der Würfe gehen an Receiver, die keine Separation haben. Das musst du dir erstmal vor Augen führen. Und wie Dennis gerade sagt, wo willst du passspieltechnisch überhaupt hinkommen, wenn du andauernd contested catches an 1,60 Wide Receiver wirft. Das funktioniert nicht. Ja, das kannst du mit Trey McBride machen, das hast du gestern gesehen, dieser eine Highball, den nur Trey McBride hätte fangen können und den er tatsächlich ja auch runtergeholt hat in der Situation. Das war dieser Fingertip-Grab, ja, den wir da gesehen haben. Absolut, absolut wilder Catch. Das kannst du ja bei einem 1,60 Dennis nicht machen. Funktioniert nicht, ne? Und das war auch gute Coverage auf McBride, aber da hast du zumindest ein Matchup, da kannst du so ein Ding werfen, ja. Und wie häufig haben wir auch in den vergangenen Wochen gesehen, bei den Deep Balls auf Hollywood Brown, ob unterworfen oder nicht, aber da fehlt da doch einfach komplett die Physis, sich in solchen Contested Catches Situationen durchzusetzen. Ja, das hat nichts damit zu tun, dass du jetzt kein guter Wide Receiver bist, sondern einfach damit, dass du, ich denke mal, es würde Marquise auch gut tun, hätten wir noch andere Wide Receiver, die auch ein bisschen Größe mitbringen würden, damit du vielleicht in eine Situation gerätst, dass du halt teilweise öfter mal dein Skillset ausleben kannst. Aber wenn du nur mit drei weißen Schafen übers Spielfeld läufst und kein schwarzes da rumläuft, beziehungsweise kein anderes, dann wirst du halt einfach monoton und jeder weiß, was er machen muss und die Coverage fällt umso leichter. Also, ich weiß es nicht. Wenn er bleiben will für ein Gehalt, das moderat ist, okay. Wie du sagst, Lukas, da kann man dann, glaube ich, romantisch werden und ihn dann auch noch über die kommenden Saison einsetzen. Aber ich sag dir eins. Ich sehe Greg Dortch als der Playmaker, der er nun mal ist. Wenn der Mann Chancen bekommt, nutzt er die. Und der spielt gerade für eine Mille. Der spielt für eine Mille im Jahr. Der könnte zweimal von der NFL gefeind werden, würde ein Zehntel seines Jahresgehalts verlieren. So, die Geschichte. Ja, der macht andauernd Plays. Rondale Moore ist noch in seinem Rookie-Vertrag. Wobei Rondale Moore, muss ich auch langsam fragen, bei den Drops und so weiter, die er hat. Was ist da los? Aber egal. Ich glaube einfach nicht, dass du Marquise Brown nächstes Jahr für einen Deal bekommst, der es ansatzweise auch nur rechtfertigt, die anderen beiden nicht weiter zu fördern. Und wenn man an Marquise Brown denkt und wir jetzt Cardinals-Fans sind da ja auch so ein bisschen gebrandmarkt, der erste Wide Receiver, der so ein Stück weit an Hollywood Brown erinnert, ist Christian Kirk. Ja, kleiner, speedy Wide Receiver. Ich meine, okay, ist jetzt sehr auf rudimentärer Basis, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und Christian Kirk hat allen Erwartungen widersprechend 20 Millionen von den Jacksonville Jaguars bekommen. Also ich weiß nicht, wie viel irgendein Team nächstes Jahr für Marquise ausgeben möchte, wenn Christian Kirk 20 Millionen bekommen hat. Ey, ne? Aber du kannst, das kann dieselbe Market Situation für Hollywood Brown sein.
Ganz ehrlich, wenn irgendein Team 20 Millionen plus für Marquise Brown ausgeben möchte, ist das vollkommen okay, solange es so nicht die Cardinals sind.
Bin ich
wohl auch. Ja, wir sagen danke für den Comp-Pick.
Was mich ja gerade so, oder worüber ich gerade nachdenken musste, als wir hier drüber sprechen, war er denn damals in Baltimore die Nummer 1?
Ja.
Und?
Aber die waren auch nicht hochgradig effektiv. So ist nicht.
Das ist Punkt 1. Sie waren nicht hochgradig effektiv. Ich glaube, selbst wir haben damals gesagt, ja gut, ne, wenn du halt auch einen Quarterback hast, der eher selber rennt, anstatt den Ball an seine Receiver abzugeben. Ja, wir haben es uns vielleicht auch ein bisschen schön geredet, aber jetzt gerade siehst du einfach, die Rolle der Nummer 1 ist für Marquise Hollywood Brown nicht die richtige. Punkt. Ich glaube, ihm würde es gut tun, wenn Michael Wilson zurückkommt. Ich glaube, dass Hollywood dann auch wieder mehr Zahlen produziert und wieder ja besser spielt. Aber so jetzt gerade richtige, krasse Nummer 1 zu sein mit allen Receivern, die gleich groß sind, ja, nee, sehe ich nicht. Und ist halt auch einfach, das wird nach diesem Jahr Geschichte sein, weil der Coaching-Staff das hundertprozentig auch sieht.
Man muss dazu noch sagen, und das ist anscheinend auch ein sehr wichtiger Faktor, auch wenn er vielleicht nur im Hinterkopf existiert bei den Verantwortlichen, das ist immer noch ein Steve Keim-Signing, ne? Und die haben ja keine lange Halbwertszeit.
Es war sogar ein First-Round-Draft-Pick.
Ja, ja. Aber jetzt deswegen einen Vertrag rauszuhauen, der nicht gerechtfertigt ist, macht auch keinen Sinn.
Und das werden die aber auch nicht machen. Das wäre so ein Steve Keim-Ding. Wenn der noch installiert wäre, dann würde ich dem das sogar noch zutrauen. Ja? Weil das wäre so ein, wie gesagt, das wäre so ein Steve Keim-Move. Creme de la Creme. Ja, funktioniert nicht, aber ich schiebe ihm trotzdem 20 Mille rein, weil ich habe ja für ihn getradet, also muss der funktionieren.
Ja, ja.
Und genau. Folgendes. Der Deal wäre jetzt aber auch schon lange in trockenen Tüchern und würde nur am Ende der Saison.
Sowieso, der wäre dann Deal. Ja. Aber ich sag mal so, Receiving Numbers von Hollywood Brown aufs Jahr, 51 Receptions bei, haltet euch fest, 101 Target.
Gut, und dann da würde mich nur interessieren, wie viele davon zählen als catchable und wie viele nicht.
Ja gut, aber trotzdem, das ist keine gute Statistik, unabhängig davon.
Nein, die Statistik ist bodenlos. Also wenn du ihn mit jedem anderen Nummer 1 Wide Receiver der NFL vergleichst, ist er, glaube ich, mit Bottom of the Field.
Und dazu kommt ja halt noch, wenn viele, wo ich zugehöre, im Draft gerne Marvin Harrison Jr. holen würden, dann hast du möglicherweise deinen Nummer 1 Receiver.
Und vor allen Dingen, Vorteil von Marvin Harrison Jr. ist, er bringt dir die nötige Größe mit.
Jetzt mal noch eine andere Sache. Marquise Hollywood Brown bei den 51 Receptions und 101 Target, also 50% Catch Rate, ja. 574 Yards. Trey McBride. 56 Receptions bei 74 Targets, also sind wir schon bei über 70% Catch Rate für 610 Yards. Also, wenn Trey McBride, und du musst sagen, der hat die ersten Wochen nicht gespielt. Der hat die ersten Wochen, de facto war der ein Non-Factor, Trey McBride. Bis Zach Ertz out war Trey McBride ein Non-Factor. Das heißt, Hollywood Brown hatte mehr Spielezeit, um Targets, die er bekommen hat, siehst du ja, er hat ja 30 Targets mehr, ist ja nicht das Ding. Aber seine Catchrate ist halt absolut unterirdisch. Trey McBride hat mehr Receptions als Hollywood Brown bei 30 Targets weniger. Das musst du dir geben. Also insofern, es gibt so viele Gründe, die, glaube ich, dagegen sprechen, dass man Marquise Hollywood Brown über die Saison hinweg tatsächlich trägt und dass er nächstes Jahr noch aufläuft. Das wird aber auch so ein Thema sein, das wird uns die kommenden Wochen noch beschäftigen. Und B, wird das auch so ein Thema für die Offseason sein, weil, wie gesagt, wir erwarten auf jeden Fall, dass Marquise Hollywood Brown wird den Markt haben, keine Frage. Er ist ein Wide Receiver, den man einsetzen kann. Nur als eins taugt er halt momentan, zumindest bei uns momentan, absolut nichts.
Und nur um es nochmal gesagt zu haben, mich würde es nicht wundern, wenn man ihn als Nummer 2 hält und dann einfach nur in the mix eher spielen lässt, dass er auch nicht jeden Snap sieht.
Ja. Das war die Frage, ob er sich mit entsprechender Kohle zufrieden geben würde.
That's it.
Ich meine, was willst du ihm dann anbieten? Was gibt's denn da? Soliden Nummer 2? Also einen zweiten Wide Receiver, wo wir als Cardinals so diverse viele andere Needs haben. Was bist du da bereit, einem zweiten Wide Receiver mit dem Wert von Marquise Hollywood Brown zu geben? Weiß ich nicht. Also das ist jetzt eine Frage, die müssen wir nicht beantworten, weil da haben wir gar keine Auskunft drüber. Aber ich würde sagen, nicht viel. Ich würde sagen, nicht viel.
Nee.
Aber weißt du, wenn wir so einen Deal hätten, ja, sagen wir mal jetzt einfach rein hypothetisch, 12,5 Millionen über 4 Jahre oder 3 Jahre.
Was? Ja, das ist ein Rookie-Vertrag, Lukas, das macht der Mann nicht.
Das ist mir jetzt gerade auch aufgefallen. Moin, Meister!
12,5 über 4 Jahre.
Nein, ich weiß, ja, nee, sorry, Sinn. Nein, der verdient natürlich, er würde
12, das wäre ja Oceans 14.
Ja, er würde 12,5 im Jahr verdienen, aber das ist halt viel zu hoch, sorry.
Nein, alles, was unter 10 ist, wäre akzeptabel, so bei 7 bis 8. Das hast du AJ Green auch bezahlt in dem Dreh, 6 bis 7, 8.
Ja, 7 waren es bei AJ, ja, zuletzt. Ja,
also das wäre akzeptabel. Vor allen Dingen immer vorausgesetzt, man holt einen Kaliber wie Marvin Harrison Jr., der dann ja auch erstmal 4 Jahre Rookie-Vertrag hat, ne?
Ja, überhaupt, die Wide-Receiver-Class in diesem Jahr ist wirklich sehr, sehr tief, sehr, sehr skillful von dem, was man bisher so mitbekommt. Aber wie gesagt, das wird ein Thema für die Offseason sein, dem wir uns annehmen werden. Und du hast es ja auch schon angekündigt, Dennis, wir werden da ja auch den Dominik, unseren alten College-Draft-Experten, schieß mich tot, wie auch immer er seine Bezeichnung mittlerweile auslegt, nochmal dazu holen. Und der gibt uns dann da auf jeden Fall nochmal diverse Insights und seine Expertise dazu. Also von daher, da können wir uns schon mal drauf freuen.
Seine Bezeichnung steht fest. Ich habe ihn abgespeichert, ja. Unter Dominik College-Guru.
College-Guru, sehr schön, Dennis. Dann nennen wir ihn ab jetzt und heute Dominik College-Guru. Also Bird Gang, ihr wisst Bescheid, wenn wir von Dominik, dem College-Guru, sprechen, ist okay, obviously. Gut. Das war so ein bisschen wir hatten ja darüber hinaus noch einen zweiten Key to Victory definiert. Wir waren ja auch zu zweit, Lukas, das ist noch ganz kurz. Und damit können wir nämlich so ein bisschen den Segway von der Offense zur Defense machen, bevor wir dann auch die Folge schließen. Wir wollten sehen, dass wir in der Line of Scrimmage wieder sehr, sehr viel physischer, mehr Competitiveness an den Tag legen. Ja. Und Lukas, ich weiß nicht, wie deine Einschätzung der Dinge war, aber das hast du auf jeden Fall gesehen.
Das beste Beispiel dafür ist der Fourth Down Stop von Kevin Strong gegen Najee Harris. Junge, der riecht, was passiert, und der ringt den da zu Boden an der 1-Yard-Line, als gibt's keinen Morgen. Also, da hat die Defense mal wieder ganz klar gezeigt, jetzt geht's hier richtig rund. Wir sind da, wir gehen hier nicht vom Feld, bevor uns nicht die Puste ausgeht, so nach dem Motto. Also, die wollten's, die haben's gezeigt. Sehr geil, wirklich. Und das hat sich ja auch so durchgezogen durchs Spiel. Also auch gerade als das Spiel länger wurde und mit Trubisky dann auf dem Feld war, da war auch der nötige Pressure da gegen Mitch Trubisky. Und ich muss jetzt mal gerade nachschauen, weil ich es aus dem Kopf gerade nicht weiß. Aber an Sex hatten wir, warte gerade.
Null.
Wir hatten null.
Ich hatte, saftigen Donut.
Ja, genau. Ich hatte nur gedacht, dann ist es mir nur im Kopf geblieben, dass der Druck auf ihn mir aber eigentlich von den Rushern ganz gut gefallen hat. BJ Ojulari stand öfter mal knapp vor ihm, hat ihn fast gehabt. Also.
Ja, und damit haben wir wieder eine Statistik zerschossen, ne? Vor dem Spiel war es ja so, dass die Steelers in den 3 Spielen, wo sie 3 Sacks zugelassen haben, combined 40 Punkte hatten. Und in den Spielen, wo sie weniger als 3, also maximal 2 Sacks zugelassen haben, sie alle gewonnen. Der Statistik nach hätten wir gestern nicht gewinnen dürfen. Also mal wieder so ein, das ist so ein Ding wie von Joshua Statistik mit, wenn Sean McVay zur Halbzeit führt.
Ja, aber ich meine, ich glaube, der ein oder andere Sack wäre auf jeden Fall im Statsheet gelandet. wenn nicht zum Beispiel da der ein oder andere Fumble in den Steelers rein gewesen wäre. Mason Cole wurde ja von uns per PayPal dazu aufgefordert. Liebe Grüße an Mason Cole. Wir kennen ihn ja noch aus der alten Zeit. Hat ja da auch die Dinger durch die Gegend gesnappt, wild oben, unten, links, rechts. Da hast du richtig Mitleid fast gehabt, weil wir wussten so, ja, jetzt merkt er mal, wie das ist. Wirklich, Mason Cole hat seine beste Old Cardinals-Impression ausgepackt und hat da zumindest mal für zwei Snap-Fumbles geformt.
Fumble-Snaps gesorgt.
Ja, ja. Fumble-Snaps gesorgt, so rum. Aber danke, Lukas, du Profi. Ja. Von dem wir ja einen tatsächlich recovern konnten, der ja auch zu einem, sag ich mal, einem Turnover am Ende des Tages geführt hat. Aber alles in allem, ja, der Druck hat mir teilweise besser gefallen in der D-Line. Teilweise fand ich, war er sehr mager. In einigen obvious passing situations fand ich, sind wir nicht gut durchgekommen. Also ich meine, aber das Pass-Rush muss eine Baustelle ist, das wundert mich nicht. Das ärgert einen halt dann immer nur, wenn du siehst, ja gut, du bist jetzt beim 3. und 12 und kommst einfach nicht zum Quarterback. Scheiß Situation, aber egal. Was mir aber, wie gesagt, besser gefallen hat, war tatsächlich wirklich der Fight. Du hast eben auch schon den Fourth Down angesprochen. Ne? Du verteidigst das Feld bis zur letzten Yardlinie runter. Ja? Und dann hast du da wirklich so einen Back wie Najee Harris, der bis dahin alles weggebulldozed hat. Der ist auch für 5 bis 6 Yards im Durchschnitt gestern gegangen bis dahin. Und dann hältst du den da einfach an der 1-Yard-Linie und sagst, nee, Boxenstopp, komm, du machst jetzt mal hier Timeout auf dem Boden mit dir. Ja? Fand ich einfach unheimlich stark. Und dann kam eben noch dieser Complementary-Faktor der Offense mit dazu. Und man hat wirklich, das hat ganz Spaß gemacht, das gestern zu schauen, bin ich ehrlich.
Also es lag ja auch daran, dass die Offense diesmal länger auf dem Feld war und die Defense dadurch besser durchschnaufen konnte. Am Anfang, so schnell wie die Offense dann bei den ersten Drives wieder runter war, habe ich schon fast gedacht, naja, es wird ein Spiel, es wird auch eine Podcast-Folge am Montag, wie jede Woche. Die Defense spielt gut, bis sie nicht mehr kann. Weil die Offense der Defense keine Zeit gibt zum Luft holen. Aber das war gestern nicht der Fall. Die Offense war länger auf dem Platz. Ja. Und die Offense hat der Defense dadurch die Chance gegeben, auch mal durchzuschnaufen. Und dadurch hat die Defense auch länger durchgehalten.
Und es sind halt, wenn du schaust, die erste Possession der Steelers waren relativ stringente und ein gut gestripteter Drive. 7 Plays, 65 Yards. Das lief fast schon nahtlos, der erste Drive. Da hast du schon böse Vorzeichen. Und danach 3 Plays Punt, 5 Plays Punt, 3 Plays Punt, 12 Plays. Da war dann der Turnover und Downs mit dabei. Und dann hast du den Fumble Snap im ensuing Drive, sag ich mal, in der zweiten Halbzeit. Dann, wenn du schon so gut Defense spielst, und dann kamen noch die Pausen mit dem Regen dazu, hast du auch öfter mal, sag ich mal, das Glück oder die Chance, dass in dem Fall Chris Boswell mal einen Field Goal verschießt. Ja, das heißt, da sind die nochmal 3 Punkte flöten gegangen und dann hast du wieder 3 Plays Punt und dann kam die Ergebniskosmetik auch schon dazu bei 10 Plays Touchdown. Ja, also das war, also die Steelers haben die Performance der Cardinals letzte Woche reproduziert. Erster Drive-Score, letzter Drive-Score. Und dazwischen ging gar nichts. Da war Zapfenstreich.
Nee. Das Einzige, was ich bei unserer Defense teilweise fand, aber da muss man sich auch wieder vor Augen führen, dass wir halt auch sehr viele junge Spieler noch im Roster haben, dass in der einen oder anderen Situation das Quäntchen Cleverness gefehlt hat. Um vielleicht noch mehr rauszuholen aus dem Play. Exemplarisch habe ich da vor Augen, glaube ich, Savan Collins war es, Pass von Mitch Trubisky auf links raus.
Jane Warren war es, ja.
Ja, der Warren, der trimmelt den Ball auf den Händen so ein bisschen rum und Savan Collins knockt ihn aus, dass es dann ein Incomplete Pass war. Und ich habe gedacht, lass ihn doch den Ball fangen und knock ihn dann aus, weil dann ist es noch ein Loss of Yards.
Ja, das stimmt.
Ne?
Das ist vollkommen recht.
Oder aber geh für den Ball. Kannst ja auch.
Oder aber geh für den Ball. Aber mein erster Gedanke war, Mensch, lass ihn den Ball eben fangen, du bist schon dran, hau ihn dann aus dem Leben und dann hast du noch irgendwie Tackle for Loss gemacht.
Das hatte so ein Stück weit, abgesehen davon, dass das Tackle sehr viel sauberer war als das aus der ersten Halbzeit von Roberts, oder wie er heißt, Roberts. Das gegen die Mercado, das Tackle, wo der Ball ja über die Mercado gesegelt ist, aber Roberts hat Spieler gesehen, Seespieler trifft Spieler so ungefähr, ne? Also es war so eine Heat-Seeking Missile, wenn du so willst. Ja. Und das war Savan Collins in der Situation auch. Also ja, ich hatte mir auch gedacht, du könntest da ja auch für den Ball gehen. Es gibt mit Sicherheit Ballhawks in der NFL, die sehen dann da den Ball eher als den Spieler. Aber gut, sei es, am Ende war es.
Ja, er hat das Play tot gemacht, von daher war es auch okay, aber das war jetzt auch keine böse Kritik gemeint, sondern eher so, man merkt, dass bei den jungen Leuten in der einen oder anderen Situation vielleicht dieser Punkten Cleverness fehlt, das Play anders zu machen.
Ja.
Aber was mir super gut gefallen hat, waren unsere drei Rookie-Cornerbacks. Mit Garrett Williams, Keetre Clark und Devard Wilson. Die haben mir richtig gut gefallen. Ja, Devard Wilson sah vielleicht bei einem oder anderen Tackle auch jetzt nicht ganz glücklich aus, aber sie haben trotzdem nichts zugelassen über ihre Köpfe hinweg. Und wirklich, muss ich einfach sagen, geil, dass man denen die Chance gibt, sich so zu präsentieren. Und ja, läuft doch.
Ja, vielmehr waren sogar gestern teilweise, Jalen Thompson hat sich ein, zwei Plays erlaubt gestern. Was selten ist, siehst du selten, ne? Buda Baker hat sich, glaube ich, auch ein, zwei Plays erlaubt gestern. Da hat die Kommunikation vielleicht nicht ganz gestimmt. Im Safety Backfield gestern, I don't know. Jedenfalls, da ging auch tatsächlich viel über Buda Baker und Jalen Thompson. Keetre Clark hat den einzigen Touchdown des Spiels aus seinem Nacken, sage ich mal, zu verbuchen. Aber wie gesagt, das war Garbage Time. Das war absolute Ergebniskosmetik. Und in welcher Situation kannst du nicht besser aus so einer Situation lernen, als wie wenn es absolut keine Bedeutung hat, zumindest für das Ergebnis des Spiels, sondern nur für dich als Spieler. Also von daher, Win-Win-Situation. Und bis dahin, wie gesagt, also gerade Keetre Clark und Devon Wilson, ich meine, Devon Wilson hat sich da das eine Mal auch eine Flagge, eine PI abgeholt, weil er ihn out of bounds gedrängt hat, wo ich mir denke, so, ja, dann lauf halt nicht in ihn rein. Der hat genauso recht, da zu sein, wie in dem Fall, glaube ich, George Pickens auch. Also von daher, so, calm your titties.
Ja, meinst du nicht, die haben die PI gegeben, weil er da doch mit den Händen sehr stark dran war vorher? Ja,
Pickens doch auch, lass die Leute spielen.
Ja gut, aber ich glaube eher, das war eher die ganze Fummelei da, als das Ausdrücken.
Ja, gibt halt öfter mal eine Flagge. Aber wie gesagt, ich beschwere mich ja gar nicht gegen die Flagge, ich sage nur, der hat sich eine abgeholt. Also von daher, klar, es war kein cleanes Game, keine Frage, aber es hätte auch wesentlich schlechter sein können. Marco Wilson, Honorable Mention, hat nur Special Team Snaps gesehen. Ja, also wieder 0% defensive Snaps gespielt, zweite Woche in Folge. Immerhin ist er nicht inactive und hat sich keine Flagge in den Special Teams abgeholt, wa?
Ich habe ihn nur gesehen, weil er auf der Bank mit dieser großen Cardinals Nike Mega-Jacke, die Spieler immer bekommen, damit sie nicht frieren. Da habe ich ihn einmal sitzen sehen, mit Helm auf. Für den natürlich dann auch ein gebrauchter Tag, wenn man nur im Special Teams ran darf, aber it is what it is.
Übrigens, ich fand's nach dem Spiel erstaunlich ruhig. Also es gab kein Drama oder sowas. Also ich meine, für uns trägt die Nummer 20 Marco Wilson. Ich glaube, wer trägt noch mal im Pittsburgh Steelers Team die 20 als Trikotnummer? Ich glaube, das war irgendwie so ein Hampelmann. Irgendwer, der irgendwas von Revenge Game oder sowas. Ah, ja, hier. Patrick Peterson. Ja, ich glaube, ja. Der ist es doch. Der war erstaunlich ruhig nach dem Spiel, Mensch. Hätte ich nicht gedacht, ne?
Nee, also verstehe ich auch nicht. Also da hätte man natürlich mehr erwartet. Er hat natürlich vor dem Spiel wieder Stimmung gemacht, weil er ja, ich meine, sogar donnerstags vor dem Spiel schon auf Instagram was gepostet
hat. Ja, richtig.
Er so nach dem Motto drunter geschrieben hat, ja, ich weiß mittlerweile, warum er mir alle gesagt hat, ich solle da nicht hingehen. Und ich habe mir so gedacht, bitte kriegt das Ding zurück. Und ich fand's zu schade, dass es die Holding-Penalty gab bei dem Touchdown von Rondale Moore, weil der war über seinen Kopf.
Der war beaten bei Rondale Moore. Also von daher, was mich traurig gemacht hat, war, dass wir nicht einmal den Holding-Call gesehen haben. Wir wussten nicht mal, für wen der gecallt worden ist. Weiß das einer von euch?
Ich guck's nach.
Ich hab's auch nicht bekommen. Ich hatte mich schon RBDO, Touchdown. Doch nicht?
Ja, ich war nämlich auch verwirrt. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr, welcher Drive es gewesen ist. War das der, wo wir den Punt dann geschossen haben? War das der clevere Punt am Ende des Spiels? Bright.
Es ist,
Connor O'Donnell hat sich das Holding abgeholt. Der Backup für Hernandez, der hoffentlich dann nächste Woche, sag ich schon, der dann hoffentlich nach der Bye-Week wieder gesund ist. Da sind die Leute aber auch wirklich von hinten in die Beine reingefallen. War echt eine unglückliche Situation. Naja, wie gesagt. Connor McDonald hat sich da das Holding abgeholt. Schade, weil Patrick Peterson hat auf jeden Fall einen eingeschenkt bekommen. Aber Patrick Peterson, wollte gerade sagen, Lukas?
Also das war ja zu schön. Es ist ja so schlimm. Das ist das nächste Play, was ich möchte, was gerne nicht geflaggt worden wäre. Ein Lauf von James Connor. Patrick Peterson steht vor ihm und er hat ihn mit der rechten Hand einfach so gemanhandelt und einfach mal so, also Schade, dass die Banden am Spielfeldrand manchmal so weit wegstehen. Er wäre so oder was von dagegen geflogen. Und du hast es gesehen, der Mann ist aufgestanden danach, also Petersen, ist aufs Spielfeld gegangen, hat eine ganz komische Miene gemacht. Ich sag dir eins, das tat weh. Der ist dann nämlich ganz schön komisch durch die Luft geflogen.
Ja, also ich weiß nicht, ob ihr dieses Meme kennt, aber von wegen, weißt du, du kippst so zur Seite und fliegst dann so durch verschiedene Dimensionen und so weiter und dann weißt du, so die Animation war das, weißt du, James Conner hat Patrick Peterson da weggedrückt. Es war ein relativ schöner Anblick. Ja, ich weiß nicht, wie viele Revenge Games man braucht, wenn man Patrick Peterson ist, bis man sich von dem Ganzen erholt hat. Vielleicht sind es noch ein, zwei, I don't know. Rechnen wir mal mit dem Schlimmsten. Steve Keim ist ja auch immer noch bei den Cardinals. Von daher, das war ja mehr so eine persönliche Fehde, die er da anscheinend hatte mit Keim als mit allen anderen. Also von daher, ich weiß nicht, wie du dich selber so aus dem Ring of Honor buxieren kannst, aber ey, do it yourself.
Ja,
mach dein
Ding. Ist halt eine Charakterfrage, ne? Gestern war das beste Beispiel auf der Gegenseite, auf der Cardinals-Seite. Du hast auf der einen Seite Patrick Peterson und weißt, wie er damit umgeht mit Ex-Teams. Und hast auf der anderen Seite James Conner und siehst, wie er mit dem Ex-Team umgeht. Er wurde bei den Steelers ja auch gegangen, sag ich mal, als der Vertrag nicht verlängert wurde. Und da könnte er natürlich auch sauer drauf sein und sagen, ihr Idioten. Aber er hat ja vorher noch gesagt, er hat nur Respekt und Liebe für diese Franchise.
Ja, stattdessen ist er, sag ich mal, sehr respektvoll gegenüber dem Franchise. Weiß zu schätzen, dass sie ihn damals gedraftet haben, dass sie ihn durch das alles, was er durchgemacht hat, hin begleitet haben. Und das Schönste war ja wirklich teilweise, dass Pittsburgh Steelers-Fans die Schilder hochgehalten haben, wo teilweise dann drauf stand, ich bin eigentlich nur hier, um James Conner zu schauen. Ne? Also einfach auch den Tribut und den Respekt, die Fans gestern Trey McBride, sag ich schon, James Conner gegenüber oder zugebracht haben, fand ich einfach wirklich sehr schön. Ich fand es auch sehr schön, dass dann eben James Conner über seine 100 Yards gekommen ist und zwei Touchdowns gesammelt hat. Einfach ein schönes Spiel. Summa summarum für ihn. Und vielleicht auch da einfach nochmal, Lukas, wir hatten es auch bei Keys to Victories angesprochen. Wir wollten, dass James Conner mehr als 6 Carries hat. Jetzt hat er 25. Was soll ich hier sagen? Es hat funktioniert.
Und das Schöne ist dabei auch, du kannst ein Spiel nie von vornherein oder durch die ersten 2-3 Minuten, wie ein Spiel läuft, kannst du es nicht bewerten. Weil am Anfang, selbst Darren Urban hatte es getwittert, kein gutes Spiel bisher für James Conner, der kommt da nicht so richtig durch. Und als hätte er es gelesen und wollte so sagen, ey Leute, jetzt entspannt euch alle mal, ich komm schon noch, holt der am Ende seine 104 Yards, meine ich, waren es am Ende, und seine 2 Touchdowns, also wirklich unfassbar
aber
schön.
Ja, danke, dass du es nämlich nochmal so aufbröselst, weil gerade hinten raus hat es immer besser funktioniert mit den Läufen. Und man könnte fast meinen, Drew Petzing hat sich eine Seite aus Dennis' Playbook geklaut. Ja, weil Dennis sagt ja immer so schön, ja, also wenn es ja sonst nicht durch die Mitte funktioniert, dann versuchen wir es doch einfach, ach ja, nochmal durch die Mitte, funktioniert irgendwann. Nein, ich fand, Drew Petzing war später wirklich oder wurde immer kreativer in den Laufspielzügen, die er gecallt hat. Es waren wirklich auch ganz, sage ich mal, alternative Konzepte mit dabei, ja, also der Center wurde gepullt, der Guard wurde mal gepullt, dann mal hier auf die Seite, dann nur auf die andere Seite. Aber viel mehr und viel, sage ich mal, rudimentärer auch, die Anzahl an Outside-Runs, ja, hat so massiv zugenommen mit der, sage ich mal, zunehmenden Länge des Spiels. Da hast du wirklich gemerkt, Drew Petzing war, okay, die machen die Mitte zu, ja, James Conner ist in Yards per Carry bei Inside Runs, das wissen die Pittsburgh Steelers gut, dann laufen wir halt Outside mit ihm. Und da hat er sich dann den einen 30-Yarder abgeholt, den er hatte, oder 29, und da hat er sich dann auch die ganzen Yards in Crunch-Time abgeholt, dann im vierten Viertel, wo er das Spiel auf Eis gelegt hat, das waren alles Outside Runs. Und mit der zunehmenden Länge des Spiels, der gegen Patrick Peterson in der ersten Hälfte, war auch ein Outside Run. Mit der zunehmenden Länge des Spiels, sage ich mal, haben auch die Outside Runs zugenommen. Und das war wirklich schön zu sehen, dass Drew Petzing tatsächlich auch in der Lage ist, Adjustments vorzunehmen. Und das hat das Laufspiel auf jeden Fall beflügelt.
Absolut, das auf alle Fälle. Ich habe gerade übrigens nochmal nachguckt für den Mann, über den wir gerade eben, ich möchte seinen Namen nicht nochmal erwähnen, der ist heute schon oft genug gefallen. Er hatte 3 Revenge Games bisher und er hat nur 1 davon gewonnen. Das ist schon echt.
Ja, und da ist er gefühlt nackig ohne Trikot übers Spielfeld gelaufen und hat, mal selber für 110 Dezibel gesorgt.
Also, ja, richtig, genau.
Naja, gut. Der Haken ist, das nächste, oder es könnte sein letztes gewesen sein. Wenn er in der AFC bleibt, dann hat er, oder bei den Steelers, dann hat er sie mir in 4 Jahren wieder und dann spielt er nicht mehr.
Ja, wollte gerade sagen, Steelers und Playoffs, das ist auch wie, ja. Fällt mir gerade kein passender Vergleich zu ein. Egal. Naja, schauen wir mal, wie die Saison für die Steelers weitergeht. Die Cardinals definitiv gewonnen. Ich glaube, das können wir ganz gut sagen. Ich glaube, es ist keine Parallelrealität oder sowas, in der wir uns gerade befinden. Ich glaube, die Cardinals haben einfach relativ solide 24-10 gewonnen. Und ein letzter Punkt aber, auf den ich eingehen wollte. Wir haben eben schon gerade defensiv über Rookies gesprochen. Sprechen wir zuletzt noch über den Rookie offensiv. Paris Johnson. Und Paris Johnson gestern war so oder so, hatten wir ja auch schon am Donnerstag gesagt, wird ein intriguing Matchup gegen TJ Watt auch sein. Und manchmal hatte TJ Watt das Bessere von Paris Johnson bekommen. Aber wie Paris Johnson teilweise auch TJ Watt gestern gemanhandelt hat, war schon sehr beeindruckend, fand ich.
Ja, die Stats von TJ Watt sprechen ja auch Bände. Also wenn du gegen TJ Watt spielst, der gerade eine unfassbare Saison hinlegt, wo du ja eigentlich damit rechnest, dass er auf jeden Fall für Defensive Player of the Year mit im engeren Kreis sein wird und du hältst ihn zu einem halben Sack. Also bitte. Generell, die O-Line-Performance war gestern, fand ich schon stark. Damit war halt auch nach dem letzten Spiel von uns gar nicht zu rechnen. Aber du hast es gerade gesagt, Josh, also wenn ein Rookie gegen TJ Watt in seiner Prime so gut spielt wie gestern, ja, das gefällt einem doch.
Ja, aber was du dazu sagen musst, beide Sacks gestern, die Kyler, sag ich mal, in seinem Statsheet zu verzeichnen hat, der eine ging über Paris, der andere über DJ. Also insofern, aber andererseits, da kannst du das Skript auch drehen, keiner über die Inside, wo wir über die letzten Wochen und auch gestern mit dem Wechsel dann hin zu Carter O'Donnell massive Probleme, gerade gegen die Rams. Inside O-Line war komplett, war komplett unsichtbar. Also von daher, wir hatten gesagt, die Jungs, die haben auf jeden Fall wahrscheinlich Bock, nach der Niederlage gegen die Rams zu spielen, und das hast du gestern alles an allem gesehen.
Absolut. Und hat dann ja auch einfach Spaß gemacht zu sehen, dass man kompetitiv ist und jederzeit die Möglichkeit hat, auch als es lange 3-3 stand, man hatte immer gesehen, okay, das ist noch lange nicht vorbei. Die Jungs finden gerade noch den Rhythmus in der Offense.
Ja, so ist es nämlich. Gut, dann hat noch irgendjemand was von euch zum Spiel von gestern? Irgendein Side-Fact, abgesehen davon, dass es wirklich sehr emotional wurde. Ich glaube, der Sieg gestern hatte einfach eine enorme Bedeutung für alle da. Du gehst mit einem Sieg in die Bye-Week. Ich glaube, ein besseres Gefühl kannst du auch nicht haben als Rebuilding-Franchise. Du stehst jetzt 2-2 mit Kyler Murray und einem Rebuilding-Roster. Darauf werden wir später nochmal eingehen oder im Laufe der Woche nochmal eingehen. Ich glaube, alles in allem, ja, die Emotionen gestern am Ende gesprochen, man kann sich nur für die freuen. Wir als Fans können endlich mal wieder eine Woche Victory Cardinals Football, nein, 2 Wochen Victory Cardinals Football genießen. Und sofern nicht noch irgendwer was von euch zum Spiel hat?
Ich nicht.
Ich auch.
Dennis nichts, Lukas nichts. Würde ich sagen, beenden wir die Folge hier für heute. Also insofern, Lukas, Dennis, euch danke für die Zeit. Danke, dass ihr bei der Aufnahme wieder mit dabei gewesen seid.
Sehr gerne. Danke dir für die Moderation.
Dito.
Immer gerne doch. Danke, Dennis. Und Bird Gang, wie gesagt, wir hören uns dann am Donnerstag in der kleinen Special-Folge, die wir jetzt direkt im Anschluss aufnehmen werden. Also von daher seid gespannt. Wir hören uns am Donnerstag zu der Special-Folge, wenn es dann wieder heißt Rise Up Red Sea.
Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Frerk.